HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Es scheint eine Never-Ending-Story zu sein. Seit Wochen streiken Lkw-Fahrer in Südhessen und fordern ihren Lohn. Viele Gewerkschaftler haben sich mit den Streikenden solidarisiert und wollen jetzt mehr Druck machen. Und zwar nicht nur auf den Arbeitgeber, eine polnische Speditionsfirma, sondern auch auf ihren namenhaften deutschen Kunden. Mittlerweile haben die Lkw-Fahrer ja auch schon einen Vermittler beauftragt, doch eine Einigung scheint weiter nicht in Sicht zu sein. Im Gegenteil, statt den Lohn zu bezahlen, hat die polnische Speditionsfirma Mazur sogar Strafanzeige erstattet gegen die eigenen Lkw-Fahrer. Die haben sich jetzt zu Wort gemeldet, gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem DGB Hessen-Thüringen. Über die neuen Entwicklungen an der Raststätte Grevenhausen haben vor dieser Sendung meine Kollegen Andreas Heigen und Uwe Beutler gesprochen.
Andreas, wie genau ist denn die Veranstaltung abgelaufen?
Ja, also die Veranstaltung stand unter dem Motto, jetzt reden die Fahrer. Eben bei einer Pressekonferenz, bei einer symbolischen Veranstaltung haben sich die Fahrer inmitten der blauen Lkw versammelt. Und es ging erstmal los mit einer Eröffnungsrede vom DGB und von eben diesem Fahrervermittler und hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Fahrer seit 4 Wochen hier ausharren, eben in ihren Häuschen vom Lkw übernachten müssen, sich im Grunde kaum duschen können, nach Darmstadt dafür müssen und ja, ihre Familien seit Wochen nicht sehen. Über 100 Fahrer sind es ja. Und dann ging es zu einer Banneraktion über. Da wurden dann Firmennamen tatsächlich mit Logo auch veröffentlicht, weil man sagt, die hängen ja mit drin. Es ist ja nicht nur die Firma Mazur, die irgendwelche Waren von A nach B fährt, sondern da stecken ja auch Firmen dahinter. Eine Logistikbranche steckt dahinter. Und die müssen wir jetzt heute mit anprangern, weil sich nichts tut. Dann ging das Ganze über zu einer symbolischen Aktion auf einer Siegertreppe, so wie man das kennt vom Formel 1. Wettrennen fahren, weil man sagt, ja, große Firmen hängen damit drin, die sponsoren auch Formel-1-Fahrer. So jedenfalls die Meinung des DGB und der Fahrer und des Vermittlers. Und die kriegen ja auch sehr, sehr viel Geld bezahlt. Wenn wir von A nach B fahren, da bekommen wir nicht so viel Geld und jetzt bekommen wir gar kein Geld. Und da haben sich 3 Fahrer auf eben die Siegertreppchen gestellt und hatten Schilder auf der Hand, wo dann Minusbeträge steht, weil teilweise Mazur, also der polnische Spediteur, noch Geld von den Fahrern verlangt.
Was sind denn jetzt die wesentlichen Forderungen der Fahrer immer noch?
Auf jeden Fall schon mal sehr viel Geld, ausstehender Lohn von mehreren Monaten. Einige Fahrer sagen, bis zu 5 Monate seien sie nicht bezahlt worden. Und wir reden hier über 543.000 Euro, die ausständig sind. So jedenfalls die Seite der Fahrer. Und es kommt keine Reaktion von Mazur. Man ist immer noch sozusagen auf der Ebene zu sagen, wir wollen gütlich verhandeln und letztendlich dieses Problem irgendwie aus der Welt schaffen. Auf der anderen Seite spricht man ganz klar von Ausbeute. Also die Fahrer sprechen von Ausbeute und sagen, jetzt werden wir noch sogar angezeigt wegen Erpressung, weil die eben mit den blauen LKW hier stehen. Da ist die Ladung drin und dagegen müssen wir uns jetzt auch noch gegen diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt wehren. Andere Forderung ist auch, dass, wie hier laut wird, auch vom DGB sich die Politik mal einschalten sollte beim Thema Speditionswesen.
Soweit Andreas Heigen von der Raststätte Grevenhausen an der A5 bei Darmstadt. Dort streiken weiter Lkw-Fahrer und fordern ihren Lohn von der polnischen Speditionsfirma Mazur. Heidenheim und Darmstadt 98. Das sind die beiden Neuen in der Fußball-Bundesliga. Für die Lilien ist es nach 6 Jahren die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Und es soll natürlich ein Comeback für längere Zeit werden. Am Sonntag geht's los, gleich mit einem Derby bei Eintracht Frankfurt. Matthias Merget aus der hr-info-Sportredaktion hat sich das Team mal genauer angeschaut.
Es waren harte, intensive Wochen der Vorbereitung für die Lilien. Gerade als Aufsteiger hat man ja den Anspruch, vielleicht noch ein wenig härter zu arbeiten als die Konkurrenz. Und eins hat den Trainer Thorsten Lieberknecht ganz besonders gefreut.
Dass wirklich alle Neuzugänge tatsächlich von der Mannschaft top integriert worden sind in relativ kürzester Zeit. Und auch wenn man dann mal so ein bisschen in der Staff rumhört, ja, bei den Leuten, die manchmal so die Seele im Hintergrund sind, Zeugwarte und so, die Spieler noch näher kennenlernen, die mal ihr Herz ausschütten. Auch die haben gesagt, also alle Neuzugänge machen einen Top-Eindruck.
Das wird auch so sein, davon gehen wir mal weiterhin aus. Auch wenn es im DFB-Pokal schon mal einen bitteren Niederschlag gab. Mit dem Aus beim Regionalligisten Homburg hatte der Trainer wirklich nicht gerechnet und war nach dem Schlusspfiff natürlich sauer.
Ich habe meiner Mannschaft das erste Mal gesagt, dass seit ich hier bin in den 2 Jahren, ich muss das erste Mal wirklich auch entschuldigen muss bei unseren Fans, die hier am Montagabend gekommen sind. und dass es da gar nicht viele Worte mehr zu verlieren gibt, sondern man muss sich einfach entschuldigen, dass wir hier 3-0 ausgeschieden sind.
Klar, die Niederlage hat wehgetan, vielleicht kam sie aber auch zur rechten Zeit, um nochmal alle Sinne zu schärfen für eine Bundesliga-Saison, die der Mannschaft alles abverlangen wird. Matthias Honsack, der seit 4 Jahren für die Lilien spielt, ist sich der außerordentlichen Herausforderung bewusst.
Dass wir jetzt nicht so die extremen Einzelspieler vielleicht haben, wie es Bayern hat oder Dortmund hat, das ist uns klar. Und wenn wir da als Mannschaft, glaube ich, gut funktionieren am Platz, dann glaube ich, werden wir es dem einen oder anderen Gegner schwer machen.
Aus Darmstädter Sicht hoffentlich schwerer als dem Viertligisten Homburg im DFB-Pokal. In der Bundesliga erwarten das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht ganz andere Kaliber.
Das ist ein Kampf gegen Giganten in dem Fall. Von daher müssen wir mit unserer Art auch dort bestehen, die wir in den letzten Jahren auch hatten. Und dazu gehört trotzdem auch, dass wir eine Idee haben, wie wir spielen wollen, was uns ausgezeichnet hat. Aber prägend für alles ist eben, dass du als Team wirklich durch die Saison gehst.
Und da wartet gleich am ersten Bundesligaspieltag eine ordentliche Herausforderung auf das Team. Das Duell beim Nachbarn Eintracht Frankfurt.
Die Fußball-Bundesliga startet in die neue Saison und am Sonntag gibt's das Hessen-Derby Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98. Wie die Lilien für das Spiel gerüstet sind, darüber hat uns Matthias Merget informiert. Ob Fleisch, Kartoffeln oder Honig. Regionale Lebensmittel werden immer beliebter. Warum also zum Beispiel nicht auch Garnelen aus Hessen? Genau dafür möchte ein Forschungsteam in Gießen die Garnelenzucht revolutionieren. Die Wissenschaftler haben schon eine energieeffiziente Garnelenfarm gebaut und ein nachhaltigeres Futter für die Krebstiere entwickelt. Was es genau damit auf sich hat, darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr-Wissenschaftsreporter Stefan Hübner gesprochen. Wir haben ihn gefragt, was macht denn diese Garnelenfarmen in Gießen so besonders?
Ja, das beginnt erstmal mit der Ernährung, denn in so einer konventionellen Zucht kriegen die Garnelen Fischmehl und wegen der Überfischung der Meere und dem oft weiten Transport der Fische, die man dafür braucht, ist das einfach ökologisch problematisch. Und deswegen wird jetzt in Gießen erforscht, lassen sich die Garnelen auch mit Insekten ernähren, denn die könnte man selber vor Ort züchten, man kann denen sogar Bioabfall als Futter geben und das könnte dann am Ende sogar die Garnelenpreise senken. Futter macht nämlich aktuell weltweit rund 65% der Garnelen-Farming-Kosten aus, sprich die Garnelen aus deutscher Aquakultur, die sind obendrein auch noch 6 bis 7 Mal teurer als konventionelle tropische Farmgarnelen. Aber das eben könnte Futter aus Insekten perspektivisch konsumentenfreundlich verändern.
Dieses Projekt in Gießen wird vom Bund und auch von der Industrie gefördert mit rund 3 Millionen Euro. Denn die herkömmliche Garnelenzucht ist ja aus ökologischer Sicht ein Problem. Und das liegt ja nicht nur am Futter der Garnelen, oder?
Das ist völlig richtig. Diese traditionellen Farmen, die zerstören ja zum Beispiel auch Mangrovenwälder. Die sind aber für Flora und Fauna und Küstenschutz wichtig. Oder es werden auch oft viel zu viele Garnelen gemeinsam gehalten. Die werden mit Antibiotika behandelt, mit Wachstumshormonen. Denen wird sogar bisweilen ein Auge abgeschnitten, weil die so angeblich schneller geschlechtsreif werden. Und dann kommen noch ewig weite Transportwege dazu. Nicht nur für das Fischmehl, sondern jede 5. Garnele auf dem Weltmarkt, die kommt aktuell zum Beispiel aus Ecuador. Ist verrückt, nicht wahr?
Absolut. Das zeigt ja auch nochmal, wie ungesund die herkömmliche Garnelenzucht ist. Nicht nur für die Garnelen selbst, sondern auch für Mensch und Natur. Was wird denn jetzt in dieser Garnelenfarm in Gießen genau anders gemacht?
Also es wird zum Beispiel darauf geachtet, dass die Garnelen weniger Stress haben durch Verstecke und indem künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll, um anhand von Bildern der Garnelen rauszufinden, haben die überhaupt Stress. Und natürlich werden die Garnelen dort auch nicht verstümmelt und sie werden auch in Holztanks gehalten, auf deren Innenseite sich dann so Mikroorganismen festsetzen können. Die erzeugen dann so Substanzen, die dazu beitragen, dass die Garnelen gesund bleiben.
Garnelen made in Hessen. Gießener Forscher wollen die Garnelenzucht tier- und umweltfreundlicher machen. Infos dazu hatte Stefan Hübner. Petticoats, Hartrollen, Cadillacs. Einmal im Jahr wird Bad Nauheim in der Wetterau zur Elvis-Hauptstadt Europas. Dann findet dort nämlich das European Elvis Festival statt. Die ganze Stadt feiert dann den King of Rock'n'Roll, der nämlich von 1958 bis 1960 seinen Militärdienst in Bad Nauheim absolviert hat. Mit dabei bei diesem Festival sind also auch alte Weggefährten von Elvis, Elvis-Doubles und es gibt auch eine Autoparade durch die Stadt. HR-Inforeporter Benjamin Müller hat sich das Ganze schon mal vorab für uns angeschaut.
Einmal im Jahr geht es für die Stadt auf eine Zeitreise in die 50er und 60er Jahre. Und das alles, um diesen Mann hier zu feiern. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. Everybody knows Elmer. Put daddy to a jail out of luck. Less conversation, a little more action, please. Elvis Presley ist der King of Rock'n'Roll. Aber nicht nur das, er hat auch das Leben von vielen Menschen entscheidend geprägt. So wie das von Matthias aus Essen.
Ich bin seit 44 Jahren Elvis-Fan und mit Elvis quasi groß geworden. Ich liebe Elvis-Musik und auch die Filme, also auch alle Schaffensperioden, also auch viele Songs, die jetzt vielleicht auch gar nicht so bekannt sind. Viele kennen ja so die Hits. Ein zeitloser Künstler, der eine grandiose, brillante Stimme hatte. Noch dazu natürlich ein Charisma und Bühnenshow zum Quadrat hatte. Also wirklich einzigartig.
Er kommt jedes Jahr zum Festival. Was ihn dieses Jahr erwartet, weiß Maria Hesterberg, die Vorsitzende der Elvis Presley Gesellschaft und Mitorganisatorin.
Ganz sicherlich Samstagabend die große Show This is the Story mit Jim Brown. Mit Liveband und vor allen Dingen auch Sam Thompson, ein langjähriger Weggefährte von Elvis, Bodyguard, wird teilnehmen, wird auch Geschichten erzählen, wird Erinnerungen teilen mit dem Publikum.
Und damit noch lange nicht genug. Am Sonntag tritt Estelle Brown auf, die fast 10 Jahre lang Background-Sängerin bei Elvis-Konzerten war. Dazu gibt es Ausstellungen wie Elvis in Hollywood, die Classic Cars on Tour Autoparade am Samstag oder auch Führungen. Wie zum Beispiel die im Hotel Villa Grunewald. Betreiber Thomas Drösche hat hier nämlich ein ganz besonderes Zimmer.
Das ist das Zimmer Nummer 10, in dem Elvis Presley gelebt hat für 4 Monate. Und das Zimmer ist tatsächlich im Originalzustand. Also bis auf die Tapeten ist alles bis hin zu den Teppichen, der Toilettensitz, alles ist so, wie Elvis hier gewohnt hat.
Deshalb riecht es hier zwar ein bisschen wie bei Oma zu Hause, sagt er selbst, aber für Elvis-Fans ist das Zimmer ein echtes Erlebnis. Festivalveranstalterin Hesterberg hat hier auch schon übernachtet. Und hat sie vom King geträumt?
Also, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja. Aber es ist schon interessant, was sowas mit einem macht. Das mag sich zwar auch ein bisschen bekloppt anhören, aber ich glaube, wenn ein Elvis auch so lange begleitet, dann ist das schon, also zumindest ein besonderes Gefühl.
Dieses besondere Gefühl gibt es in ganz Bad Nauheim. Das findet auch Dieter Radke aus Franken. Er kommt seit 2012 zum Elvis-Festival und mag die Stimmung ganz besonders.
Offen und ja, liebevoll, würde ich fast sagen. Ja, das ist wie eine große Familie, die sich da trifft. Da wird nicht geschaut, wo kommt der her, was ist der Hautfarbe oder was ist der oder wie ist der, sondern wir treffen uns wegen einer Person, wegen Elvis und das... Ja, das kosten wir aus und das feiern wir jedes Jahr.
Zeitreise in die 1950er und 60er Jahre. Beim European Elvis Festival feiert die Stadt Bad Nauheim Musiklegende Elvis Presley. Was die Besucher dort genau erwartet, das hat sich Benjamin Müller vorab für uns angeschaut. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.